David.
Miru.
Sag mal, beim welchem AAA-Spiel, was du zuletzt gespielt hast, hast du echt gedacht so danach so, boah, das hat sich jetzt richtig gelohnt, dass die da nochmal extra Geld reingesteckt haben. Und gut, dass das nicht nur ein AA-Spiel geworden ist.
Boah. Das ist eine Frage, die...
Die ist schwer zu beantworten, ich weiß.
Die ist wirklich extrem schwer zu beantworten.
Deswegen stelle ich sie.
Ich glaube Alan Wake 2. Also
okay.
Das Ding ist jetzt, da muss ich jetzt leider einmal als Disclaimer direkt so dran schreiben, dass ich nicht exakt genau weiß, wann AA endet und AAA anfängt. Ich bin mir nicht sicher, ob es dafür eine komplette allgemeingültige Definition gibt. Ich habe mal gehört, 100 Millionen Entwicklungskosten, 100 Millionen Marketing, dass das so die, da fängt so, vielleicht war es auch ein Gag, den ich gelesen habe, ich weiß es nicht, aber da fängt wohl AAA vielleicht so an.
Ich glaube, das ist aber keine richtige, harte Definition.
Wahrscheinlich nicht.
Bei Alan Wake hätte ich auch, das ist tatsächlich so ein typischer Grenzfall, finde ich, da hätte ich auch überlegt. Auch wenn das tipptopp aussieht. Das,
ne, also optisch ist es halt auf jeden Fall AAA, weil es halt diese ganze Fotorealismus-Sache macht.
Ja.
Auch so vom ganzen Umfang her eigentlich auch, würde ich mal sagen. Ich kann dir das jetzt nicht genau sagen, ob das exakt die Budgets trifft, die dafür nötig sind und die Anzahl der Menschen, die da vielleicht auch für nötig sind. Ne? Also
ja.
Das schicke ich einmal vorweg. Ich weiß nicht exakt, was die Definition da genau ist. Ist aber auch gar nicht so relevant, glaube ich. Aber das war auf jeden Fall ein Spiel, wo ich gesagt hätte, ja, das ist wirklich sehr sehr gepolished und es sieht sehr teuer aus auch so, ne? Und aber ich glaube, also ich fand, das ist gut angelegtes Geld gewesen.
Ne? Wärst du denn, hättest du gesagt, wenn das irgendwie nicht so ausgesehen hätte, wäre es ein schlechteres Spiel für dich gewesen?
Was die Grafik angeht, gar nicht mehr so. Aber ja. so Sachen wie, ne, wenn das Voice-Acting weniger gewesen wäre, zum Beispiel, hätte ich schon gesagt, dass das schon sehr auf die Atmosphäre gegangen wäre. Oder wenn sie nicht irgendwie noch einen extra finnischen Schlager geschrieben hätten und einen Kurzfilm gedreht hätten, der irgendwie da drin ist. Und weißt du, also da ist halt so viel Shit irgendwie drin, der eigentlich gar nichts mit dem Spiel zu tun hat, aber halt trotzdem einfach so auf, da ist halt wirklich ein 20-minütiger Kurzfilm auf Finnisch drin, wo Sam Lake und diverse andere Leute irgendwie, also Realfilmrollen spielen.
Ja.
Und das ist so, die kannst du dir da im Kino angucken. So. Das ist so unnötig. Das hätte man nicht machen müssen. So. Aber irgendwie ist es geil, dass sie es gemacht haben. Und es passt halt voll zu dem Film, dass sie das gemacht haben.
Ja.
Und da muss ich schon sagen, da würde ich sagen, da hat sich das gelohnt, noch mal richtig Geld reinzustecken, gut gesagt. Ja.
Ja, habe ich mir auch geholt, das Spiel jetzt letztens.
Auch
angefangen zu spielen. Es ist sehr schön, ja.
Ja, ist es. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel.
Haben wir ja auch schon Folgen drüber gemacht, mehr oder weniger.
Also. Mehrere wahrscheinlich, genau. Aber heute wollen wir mal, also Meru, ich entnehme deiner Frage, dass du natürlich auf was anderes hinaus willst, nämlich auf, dass das nicht immer so ist, dass einem bei großen, ich sag mal, Blockbuster-Spielen das Geld wirklich sinnvoll angelegt vorkommt. Ich denke gerade so ein bisschen lustigerweise an Horizon.
Hä, warum?
Zero Dawn, was ich mal gespielt habe. Ich weiß nicht, mir war das immer viel zu groß zum Beispiel.
Das war immer so ein Spiel, wo ich dachte, super Game, hä?
Ja, ist es auch, aber also, ne, da denke ich mir so ein bisschen, ich hätte es auch super gefunden, wenn die Karte nur 2/3 von der Karte gewesen wäre. So, ne? Also wenn man einfach sich ein bisschen was gespart hätte, so in der Breite gesehen. So. Oder ne, wenn. Ja, das ne, so Sachen, die man einfach zurückskalieren könnte. Assassin's Creed Odyssey ist aber mein Lieblingsbeispiel.
Das ist klar.
Ausufernd gigantisch. Also ich hab's irgendwann abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte, über diese zig Inseln zu schippern. Valhalla, auch so ein Ding.
Ja.
Und wir haben uns überlegt, wir sprechen mal darüber, weil es ein gewisses Problem dieser Multimillionen
Milliarden.
Dollar und Euro, Milliarden, nicht Millionen nur.
Ich bitte dich.
Industrie ist, was wir immer öfter, glaube ich, jetzt sehen, dass halt Spiele einfach zu groß sind. So, also, ne, man sieht immer, oder auch zu groß, teuer, es dauert zu lange, die zu entwickeln.
Ja.
Und das spiegelt sich halt darin wieder, dass es irgendwie immer schwerer wird, so Entwicklungskosten zum Beispiel wieder reinzuholen. Wir haben das in der letzten Folge mal so ein bisschen angerissen, dass es halt einfach so ist, dass manche Sachen einfach floppen, wo du denkst, das hat sich doch eigentlich voll gut verkauft. Das muss doch eigentlich reichen. Aber es reicht halt nicht mehr, weil es eben zu teuer ist, sowas überhaupt zu produzieren und dann zu bewerben und weiß der Geier was.
Ja.
Und wir haben uns so ein bisschen überlegt, wir lösen das Problem jetzt mal.
Ja, wir sind Problemlöser, wir sind Problem-Solver, genau. Dealmaker.
Genau, wir haben uns überlegt, wir nehmen uns einfach mal ein paar große Franchises vor und wir sagen einfach mal so, wie man die vielleicht auch hätte machen können oder machen könnte, damit sie ein bisschen kleiner sind, vielleicht ein bisschen fokussierter, immer noch cool natürlich.
Ja.
Wir wollen die ja nicht schlechter machen.
Nee, wir wollen uns auf das konzentrieren, was die Games great macht.
Genau, so ein bisschen. Und mal so ein bisschen, einfach mal ein bisschen rumspinnen, was da eventuell möglich wäre, wenn man mal so ein bisschen weggeht vom immer größer, immer höher, immer weiter und sich so ein bisschen mal konzentriert auf ein paar Stärken.
Ja.
Und Meru, ich habe dir schon gesagt, ich habe ein Spiel und eine Entschuldigung mitgebracht.
Genau, du wolltest den Anlass nutzen, sozusagen.
Genau, ich wollte den Anlass nutzen, um mich bei einem Spiel zu entschuldigen. Was ich hier, glaube ich, in der letzten Folge so ein bisschen unabsichtlich auch, aber dann halt doch ein bisschen schlechter gemacht hat, als es es verdient hat.
Ich hoffe, das Spiel hört zu. Hm?
Ich hoffe auch, das Spiel hört zu. Avowed, wenn du mich hörst. Ich bitte förmlich um Entschuldigung dafür, dass ich letztes Mal so ein bisschen unbegeistert von dir war. Du bist jetzt ja endlich rausgekommen, so. Nach Jahren, wo alle so ein bisschen dachten, du bist so Skyrim, mehr oder weniger. Und ich dachte das auch ein bisschen, fand das aber eigentlich auch ganz cool. Und jetzt bist du halt da. Und ich habe letzte Folge gesagt, dass ich es ein bisschen doof finde, so, dass du so unterteilt bist. Ich höre jetzt auf damit.
Ich finde es aber trotzdem, ich kann es noch aushalten, ich finde es noch gut.
Ja, ich mache jetzt mal nochmal. Also, okay. Ich fand es ein bisschen blöd, dass das Spiel so offenbar doch nur so in so kleinere Gegenden unterteilt ist und so ein bisschen wie The Outer Worlds, von dem ich nicht so ein Fan war, das mich nicht so gecatcht hat. Und bei Vought bin ich so ein bisschen davon ausgegangen, dass es ähnlich sein wird. Stellt sich raus, ist nicht so.
Oh.
Ist ein geiles Spiel. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich habe wirklich wahnsinnig viel Spaß damit. Ich bin jetzt gerade im zweiten Gebiet. Ich glaube, es gibt so 5 oder 4 kleine Open Worlds, sage ich mal.
Ja, ja.
Und ich bin jetzt im zweiten davon. Und ich habe im ersten, was eigentlich so ein bisschen, ja, nicht ganz Tutorial, aber schon so nur die Einführung so ist, wo alles gerade mal so losgeht, habe ich, glaube ich, schon 7 oder 8 Stunden einfach verbracht. Einfach, weil ich das so geil finde, dieses Spiel zu spielen. Also es fühlt sich richtig gut an zu spielen.
Okay.
Es hat ein richtig gutes Parkour-Movement-System in First Person. Und es hat ein richtig geiles Kampfsystem. Also die Kämpfe machen echt Bock, vor allem, wenn man Magier spielt. Also Magier in First Person hat sich, glaube ich, für mich noch nie so gut angefühlt in einem Spiel. Das ist echt ziemlich nice.
Okay.
Auch so die, ne, auch so Melee-Sachen, gerade wenn man so Skyrim zugrunde legt. Gut, Skyrim ist auch schon ein bisschen älter jetzt, ne?
Ja,
aber Bethesda-Spiele generell. Also, Nahkampf in einem Bethesda-Spiel hat sich noch nie so gut angefühlt, wie es in Avowed ist. Muss man wirklich sagen. Also, das haben sie wirklich besser gemacht, als es Bethesda
ist
kann.
Ist jetzt auch jetzt nicht so eine krasse Benchmark, aber okay.
Nee. Naja, es ist halt schon die Benchmark, weil das so der Genre-Primus quasi in First-Person-Rollenspielen
ist. Ja, schon. Ist, ne? Ja, so, gut. Aber nicht in Action-Spielen. Also insofern.
Nee, das stimmt. Also Avowed ist wesentlich mehr Action-Spiel. Ich habe öfter mal gelesen, so Dark Messiah of Might and Magic als Referenz. Da ist ein bisschen was dran. Es ist nicht ganz so Immersive-Sim-mäßiges.
Mhm.
Ne? Also es ist nicht ganz so reaktiv in vielerlei Hinsicht. Aber so von der ganzen Art ist es schon eher das. So, also wirklich ein schnelles, ordentliches Actionspiel, was sich gut anfühlt zu spielen. Es gibt viel Entscheidungsfreiheit, so auch mit durchaus merklichen Konsequenzen. Ich finde auch die Companion-Charaktere cool. Ich mag auch die Dialoge. Ich habe auch öfter mal gesehen, so, dass Leute dann so waren, die Dialoge sind kacke geschrieben und keine Ahnung.
Okay.
Finde ich gar nicht. Also da ist echt ziemlicher Witz auch drin und das ist schon irgendwie.
Vielleicht ist da was bei der Übersetzung irgendwie passiert, kann das sein?
Keine Ahnung.
Ja.
Vielleicht war es auch einfach, also das Spiel wird auch gerade generell wieder von den üblichen Verdächtigen irgendwie schlecht gemacht, weil es zu bunt ist und weil, weiß ich nicht.
Nicht genug Heten drin.
Frauen drin vorkommen und nicht genug weiße Männer, du weißt ja, wie das immer so ist. Also, ne, wenn man das zugrunde legt, dann kann man natürlich eigentlich gar nichts mehr spielen. Ja, ist auch gut so.
Vielleicht aber, noch du.
Man muss sich die schlechte Laune von diesen Leuten ja nicht anziehen. Und deshalb, für alle, die das vielleicht mal so aus dem Augenwinkel bei YouTube gesehen haben und dachten, boah, das ist ja, muss ja richtig scheiße sein, wenn alle drüber schimpfen, spielt's einfach mal. Ist im Game Pass. lasst euch nicht irgendwie Quatsch erzählen. Ist ein cooles Spiel. So.
Okay.
Und warum ich das in diesem Kontext auch nochmal sage, ist, weil das ein Spiel ist, was, glaube ich, genau diese Fokussierung mal vorgenommen hat. Weil es eben nicht Skyrim ist. Wie gesagt, es ist nicht die eine große Open World, sondern es sind mehrere kleinere Gebiete, die immer noch richtig groß sind, die aber gleichzeitig super kompakt sind. Also sie sind auch sehr vertikal. Du hast halt viele Türme, viele Höhlen. Ne? Also du hast zwar nicht so viel Fläche in der Breite, aber du hast alle paar Meter irgendwas, womit du interagieren kannst. Du hast irgendwie überall nochmal eine Kiste hinterm Wasserfall. Natürlich, habe ich mich sehr gefreut. oder ne, irgendwelche Schatzkarten, wo du noch was finden kannst. Und es ist eigentlich überall irgendwas. So. Mhm. Das ist ziemlich cool. Ich habe auch so ein bisschen die Kritik gelesen, so ja, so für so ein Rollenspiel, weiß ich nicht, man kann den Leuten den Kram einfach in ihrem Haus unter der Nase wegklauen so und die reagieren da gar nicht drauf. Ne? Also diese Reaktivität, die zum Beispiel Skyrim hat oder die meinetwegen auch ein Baldur's Gate hat, so, die gibt's da nicht. So auch, dass du alles irgendwie aufheben kannst, gibt's da nicht. Dass du irgendwie alles umschmeißen kannst und das irgendwie physisch ist, gibt's da nicht. Das ist sehr selektiv. Es gibt ein paar zerstörbare Kisten ab und zu. Es gibt ein paar Items, die kannst du mitnehmen. Nee, sind sie nicht, aber die haben so ein ganz markantes Brettermuster und da kommt auch tatsächlich so ein Symbol, wo zerstörbar dran steht, wenn du so. Also ne, es ist schon wirklich sehr gestreamlined, aber ich muss sagen, als jemand, den das in Fallout und Elder Scrolls Spielen immer richtig hart genervt hat, wenn ich überall reinlaufen und mir alles irgendwie nehmen kann und irgendwie, du findest auch irgendwann die wichtigen Sachen nicht mehr, habe ich das Gefühl, wenn du jeden Quatsch mitnehmen kannst. Hier gehe ich in den Raum, ein Item leuchtet und ich weiß, okay, cool, das nehme ich jetzt mit. Und den Rest des Raumes, der sieht sehr schön aus, das Spiel sieht generell sehr schön aus, den ignoriere ich jetzt. So. Ja, ja, ja. Insofern, das ist für mich gar kein Negativfaktor. Mich stört das auch nicht, dass Leute da nicht drauf reagieren oder dass halt, ne, es keine so Fraktionskonsequenzen in der Weise gibt, wie man das jetzt vielleicht von einem Fallout kennen würde. So.
Ja.
Das will dieses Spiel halt gar nicht unbedingt machen. Weil das einfach nicht unbedingt Kern der Erfahrung ist. Und ich finde es gut, dass sie dann auch einfach gesagt haben, ja, dann brauchen wir das vielleicht auch nicht. So, das finde ich mutig auf eine Art, weil man dann eben doch einfach sich auch eingesteht, okay, unser Spiel kann nicht alles machen. Es kann nicht Open World sein und super reaktiv und dies und das und jenes auch noch, sondern wir haben nur so und so viel Zeit und Geld. Wir müssen jetzt ein bisschen Abstriche machen. Und die machen wir jetzt aber da, wo es halt auch Sinn ergibt, weil das einfach nicht so wichtig für unser Spiel ist. Und das haben die, finde ich, sehr gut erkannt, sehr gut gelöst. Ja, ich finde auch, ne, auch so Sachen, wenn du Leuten irgendwas klaust, die sagen tatsächlich manchmal was. Ne? Du bist halt so ein Abgesandter des Kaisers, bist du im Grunde, so per Story-Default. So.
Ja, ja.
Was eigentlich ganz cool ist, weil wenn du so Leuten Sachen klaust, dann sagen die halt nicht so, boah, du Dieb, war, ne? Sondern sind halt eher so, okay, du weißt schon, das war jetzt nicht so cool, ne? Aber alles gut, ich tu dir nichts so. Ne? Also es gibt schon manchmal Reaktionen darauf, aber es ist halt nicht so, dass du dann irgendwie aus dem Dorf gejagt wirst und ein Wanted-Level hast und es irgendwie 1000 Systeme gibt, die ineinander greifen. Und das finde ich sehr clever. So.
Ich finde es total interessant, weil das ist mit Sicherheit eine bewusste Entscheidung gewesen, nehme ich mal an. Und würde mich mal interessieren, wie in dem Interview, wie die sagen, wie sie es gemacht haben, weil also die haben bestimmt dann immer wieder iterativ auch sich zusammensetzen müssen, sagen müssen, nee, pass mal auf, wir dürfen hier nicht abtreiben, sondern wir fokussieren uns weiterhin. Ne? Das fand ich spannend mal zu erfahren. Also ohne es jetzt gespielt zu haben, klingt das nach einer sehr bewussten Entscheidung.
Total. Ich habe den sehr guten Triple-Click-Podcast gehört, Nachfolger von Kotaku Splitscreen, wo unter anderem ja Jason Schreier drin ist. Und der hat in der letzten Folge nämlich, der mag das Spiel auch sehr gerne und kennt natürlich auch die Leute, die daran gearbeitet haben und hat mit denen gesprochen. Und der weiß, dass dieses Spiel also eine sehr, also komplexe Entwicklungsgeschichte hatte. Das war ursprünglich mal gepitcht als Skyrim trifft Destiny.
Wow.
Also das sollte wirklich Multiplayer Skyrim in einer riesigen Open World werden,
auch das,
mit so
MMO-Elementen.
Ey, ich glaube, das wäre geil gewesen.
So. Das ist ein bisschen keine wie Frage, es gibt ja Elder Scrolls Online, das ist ja ein bisschen das.
Ja, aber halt als First-Person-Action-Spiel so, ne?
Ja.
Also, ich glaube, das wäre cool geworden, aber das war natürlich komplett, also viel zu groß. Viel zu groß gedacht, viel zu kompliziert.
Zu teuer.
Für ein Studio wie Obsidian, was halt auch irgendwie so für lineares Story-Zeugs bekannt ist, auch schon wieder so ein kompletter Schuss ins Blaue so.
Ja.
Naja, und irgendwann hat eben der Creative Director dann irgendwie auch gewechselt und die neue Creative Directorin, die hat das Ganze dann halt so ein bisschen umgemodelt.
Ja.
Also die hat halt dann die Entscheidungen getroffen, die letztlich dazu geführt haben, dass es so ein Spiel geworden ist, wie es jetzt ist. Die hat zum Beispiel gesagt, wir machen keine Open World. Wir machen kleinere Regionen, weil das einfach leichter zu bewerkstelligen ist. So, ne? Sowohl vom Design her, als auch von der Optimierung, als auch von, ne, wo können Leute wann hinlaufen und sowas. Das ist natürlich viel leichter zu funneln, wenn du das nacheinander machst. So. Und die Freiheit dadurch so ein bisschen eingrenzt. Und die hat auch diese ganze Pillars of Eternity-Sache wohl viel mehr fokussiert.
Ah, ja.
Also viel mehr Sachen aus diesen Pillars of Eternity-Sachen reingeholt. Viel mehr Bezüge. Für mich ist es ein bisschen verschenkt, weil ich die nicht gespielt habe, aber man merkt das schon sehr, dass da sehr viel Lore hinter ist.
Mhm.
Die wird ja auch alle nochmal erklärt, also man muss das nicht gespielt haben. Aber da kam so ein bisschen dieser Fokus dann her. Und da, aber ne, das ist jetzt auch nur so der Top-Level-Blick. Mich würde tatsächlich auch so im Detail mal interessieren, wie das
funktioniert,
wie die das gemacht haben. So, ja. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da mal einen GDC-Talk von Obsidian.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob sie da darüber reden.
Gute Frage. Muss
man mal gucken. Die sind grundsätzlich, glaube ich, was Studios so generell angeht, relativ mitteilsam und relativ offen. Auch dieser Josh Sawyer, der Pentiment gemacht hat und Fallout New Vegas, der tingelt auch überall rum und erzählt relativ freigiebig von allem Möglichen so.
Ja.
Also es ist gar nicht ausgeschlossen, dass man da wirklich mal ein bisschen was erfährt. Fände ich ganz spannend.
Das ist doch schön.
Genau.
Cool. Das ist doch gut. Also ich finde auch die Idee gut, dass wir jetzt mal schauen, was für überkandidelt gigantische Quadruple-A-Spiele gibt es oder Reihen gibt es, die man vielleicht auch reduzieren könnte auf bestimmte Teile. Und das ist natürlich, das birgt natürlich die Frage in sich, was ist denn von einem jeweiligen Game oder einer Game-Reihe das, was eigentlich am meisten Spaß macht?
Ja.
Also beziehungsweise was braucht man da am meisten? Weil es gibt ja viele Spiele, die machen sehr viel auf einmal und das Interessante an dieser Fragestellung finde ich, dass man sich dann halt mal umgekehrt überlegen muss, was von all dem macht das Spiel dann denn so individuell cool? Warum will ich es dann haben? In der Vorbereitung hat mich das schon vor die ein oder andere Challenge gestellt, auf jeden Fall, muss ich sagen.
Ich fand es auch schwierig, weil, also wenn man jetzt einfach mal so reingeht, ich finde so intuitiv fällt mir immer sowas wie ein GTA ein.
Klar.
Und dann denke ich,
ist mir auch sofort eingefallen.
Ne, so, GTA. Oder noch mehr vielleicht Red Dead Redemption. So, ich hab so ein bisschen an Red Dead Redemption 2 gedacht. Und an diese Story mit den Pferdehoden. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst.
Natürlich, das ist heilig.
Wer kennt sie nicht? Also, ne, irgendwann stellte sich raus, dass bei Red Dead Redemption 2 die Hoden der Pferde schrumpfen oder wachsen, je nachdem, ob es kalt oder warm ist. Was so ein so die Runde gemacht hat als so ein Feature, was so unendlich unnötig ist. Und da, wo wahrscheinlich irgendein wirklich bemitleidenswerter Designer echt hart dran gelitten hat, über Wochen vermutlich, bis das funktioniert hat, richtig, mit allem anderen zusammen, so. Und gleichzeitig wusste man ja, dass die gecrunched haben ohne Ende dafür. Ja. Und dann denkt man sich halt so, war es das wert? Ist das nicht wirklich was man jetzt, also einfach ein Feature, was man hätte streichen können, so. Und dann dachte ich so, das Problem ist halt, sowohl GTA als auch Red Dead Redemption leben halt essentiell davon, dass dieser Detailreichtum da drin ist. Das ist das Ding von Red Dead Redemption, finde ich. Dass da alles so krass detailliert ist und alles ist irgendwie animiert und alles verhält sich irgendwie so. Und ne, die Welt ist super schön, aber diese Kreativität ist, glaube ich, das, was noch viel wichtiger ist. Und dann dachte ich so, aber wenn man da jetzt den Rotstift ansetzt,
also,
kommt dann wirklich noch ein Spiel raus, was die gleiche Essenz hat?
Bei Red Dead stimme ich dir zu, bei GTA finde ich das nicht. Da geht es nicht so.
Aber GTA lebt halt auch zum Beispiel davon, dass du diese große Stadt hast, in der du dich frei bewegen kannst und diese 1000 Sachen, die du alle machen kannst. Also das ist ja so dieses All-You-Can-Eat-Buffet mit auch Minispielen und
ja, Kram, also soll ich dir sagen, ich hab mir GTA aufgeschrieben, ich habe eine Idee dafür.
Bitte, ich nicht, aber
pass auf.
Genau.
GTA, wie GTA 2, Von oben einfach so, dass man einfach nur das Auto auf der Karte sieht. Aber zusätzlich mit so Leisure Suit Larry-mäßigen Story-Abschnitten in so Gebäuden, wenn du reingehst, so, die so Point-and-Click-Adventure-mäßig sind, wo du dann auch so dann Dialoge hast, so mit so, meinetwegen auch so pixeligen 2D-schönen Bildern. Und da gab es nämlich auch so Minigames. Da konntest du pokern und all so ein Kram. Ja. Dann, und das ist letztlich das. Dann kannst du eine riesige Open World in Anführungszeichen machen. Die ist dann halt nur 2D von oben top-down, aber es reicht doch. Also das ist das, was Spaß macht. Du fährst durch die Stadt, kannst alle möglichen Chaos treiben. Das konntest du in GTA 2 auch schon machen. Ja, kann man natürlich noch ein bisschen ausbauen. Kann man ja machen. Wieso nicht?
Aber glaubst du, also ganz ehrlich, wenn das als GTA 6 angekündigt würde, glaubst du, dass die Leute da sagen würden, oh geil.
Das ist verständlich nicht, aber das ist ja nicht die Aufgabe gewesen.
Nee, das stimmt, aber also ich würde schon mir die Frage stellen, so wie könnte ich denn zum Beispiel ein, also was wollen die Leute von einem GTA letztlich? Das ist ja die Frage, ne? Warum spielt man das? Du hast natürlich schon recht, dass diese Freiheit und so, erstmal egal, wie du die grafisch machst, ich habe gerne GTA 2 gespielt.
Ich weiß.
Obwohl ich eigentlich viel zu jung dafür war, wie alle, die das gespielt haben. Diese Freiheit, die kannst du natürlich auch super in eine 2D-Perspektive übersetzen.
Nein, du hast natürlich auch recht, dass also ein USP von GTA, und wenn GTA 6 jetzt rauskommt, ist einfach, das ist das größte Game mit der größten Map und allem am größten und krassesten, die es gibt. Das ist natürlich deswegen schon sehr schwer.
Und es sieht am besten aus und am realistischsten.
Das ist natürlich in der Hinsicht schon ein bisschen eine unlösbare Aufgabe, weil genau das ist ja schon das, was die Leute wollen. Und das finde ich aber auch, genau das ist ja auch die Krux, weswegen die eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, fast nur scheitern können mit dem Ding.
Ja.
Ich meine, das wird sich natürlich trotzdem wie geschnitten Brot verkaufen, so oder so, das ist ja völlig klar. Aber dennoch werden die Leute, ich prophezeie das, werden die meisten Leute sagen, das habe ich mir aber krasser vorgestellt.
Ja, wahrscheinlich.
Weil du kannst über diese megalomanische Vorstellung davon, wie es sein könnte und sein sollte, kannst du ja gar nicht, das kannst du ja gar nicht übertreffen. Das geht ja nicht.
Ja. Wahrscheinlich schon. Da bin ich auch sehr gespannt auf den Release. Aber ja, also GTA fand ich einen extrem schwierigen Fall.
Ist es auch, muss ich sagen. So, und bei Red Dead stimme ich dir völlig zu, da geht es um Detailreichtum, Realismus. Auch das ist eine schier unlösbare Aufgabe in der Hinsicht, außer du machst alles komplett real gefilmt.
Ja.
Aber das ist nicht die Aufgabenstellung.
Nee, das stimmt. Aber schöne Idee auf jeden Fall, Back to the Roots. Find
total.
Finde ich ganz, ganz charmant. Vielleicht als Spin-off oder so. Warum nicht?
Ja, genau.
Warum
genau.
nicht einfach mal
die Switch-Version.
GTA 2. GTA 6 auf der Switch als Top-Down-Ding.
Was die bei FIFA können, das können die bei GTA auch machen.
Das wäre so geil einfach. Ey, das wäre so ein genialer Move. Ich würde es wirklich sehr, sehr feiern, wenn sie das einfach machen würden. So. Als April-Scherz, aber dann wirklich trotzdem veröffentlichen. So. Ist am 2. einfach immer noch im Shop. Das wäre super. Ich habe mir auch ein bisschen was ausgedacht. Ich habe mir Assassin's Creed vorgenommen.
Ja.
Und habe mir so gedacht, wie könnte Assassin's Creed auch cool sein, ohne dass sich da irgendwie 1500 Leute oder wie viele daran arbeiten mittlerweile, 7 Jahre lang mit beschäftigen müssen.
Ja.
Vielleicht habe ich die Lösung gefunden. Ich stelle mir ganz cool vor, ein Assassin's Creed ohne Open World, was aber so ein bisschen levelbasiert ist, im Grunde wie ein Dishonored. Dass du so ein Stadtgebiet hast, so, was mittelmäßig groß ist, aber sehr dicht, so, ne, du kannst auch irgendwie in Häuser reingehen, so, es ist halt sehr, sehr komplex designt, auch so mit ganz vielen verschiedenen Wegen, also wie bei Dishonored ja auch so, immersive-sim-mäßig. Und im Grunde ist es dann ein missionsbasiertes Assassin's Creed, so, du kommst halt in die Mission rein und dann machst du das so ein bisschen wie in den alten Assassin's Creed-Spielen auch, wo du ja wirklich so auskundschaften musstest, so, was mache ich jetzt am besten, wie gehe ich am besten vor, um mein Zielobjekt auszuschalten? So. Und das ist das Ziel von so einer Mission. Und
ist ja ein bisschen Hitman-mäßig schon fast, ne? Oder?
So ein bisschen, ja. Hitman ist natürlich sehr mit diesem Social-Stealth-Ansatz, ne, und diesen Verkleidungen und sowas.
Ja.
Aber ne, also wirklich so ein bisschen, du hast dann halt irgendwie einfach eine Kathedrale so und dein Ziel ist einfach nur in der Mission, in der Kathedrale jemanden auszuschalten. So. Und du kannst dann natürlich halt systemisch mehr machen, weil du ein bisschen freier bist, wenn du nicht eine ganze Welt damit bevölkern musst, sondern immer nur einen relativ isoliertes Level. So ein bisschen wie bei Assassin's Creed Unity, da steht halt dann Notre Dame einfach in der Stadt und du hast halt eine Mission in Notre Dame so. Aber ich finde immer so ein bisschen diese Städte-Nachbauten bei Assassin's Creed, das ist irgendwie immer so ein Flex, auf jeden Fall. Ja,
auf jeden Fall.
So.
Auf jeden Fall.
Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig wäre. Weil ich find schon häufig in Assassin's Creed-Spielen den Teil, wo ich von A nach B laufen muss, mit ja, dieses Parkour-Zeugs ist irgendwie ganz nett.
Ja.
Aber auch nicht so mehr so richtig krass. Notwendig. Ja, vor allem, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Valhalla spielst, wo du dann irgendwie größtenteils über grüne Wiesen läufst, dann denkst du dir halt auch so, ja, cool.
Das machen andere Games auch schon besser, finde ich, diesen ganzen Part.
Ja, also ne, da ist auch einfach zu viel leerer Raum zwischen den wirklich interessanten Sachen. Und dann denke ich mir, dann nehmt doch lieber ein paar interessante Locations, macht die richtig dicht und pickepacke voll mit irgendwie verschiedenen Ansatzwegen, wie man jetzt vorgehen kann und einem großen, ne, reaktiver, also wirklich immersive simmiger, würde ich mal sogar sagen. Und dann halt einfach missionsbasiert. Und du kannst ja auch irgendwie einen Hub oder sowas haben, wo dann halt die Story vorangeht oder halt, ne, du kommst vielleicht sogar auch in Level mal wieder zurück und musst dann hat sich das verändert und du musst Sachen anders machen. Es gibt Tag und Nacht vielleicht. So dann, aber da kannst du viel effizienter mit arbeiten.
Vom Ding her hätten sie, Open World. Vom Ding her hätten sie einfach Deathloop machen sollen. Weißt du? Also ist ja letztlich so ein bisschen so. Also du, selbst die Story kannst du irgendwie adaptieren, dass das irgendwie mit Assassin's Creed zusammenpasst.
So schon, so ein bisschen wäre das durchaus möglich.
Ja.
Die IP in den falschen Händen.
Aber dennoch bin ich auch da der Meinung, dass schon der Kern-USP von Assassin's Creed mittlerweile die Open World auch ist. So.
Mittlerweile wahrscheinlich schon. Ja,
ja, und das deswegen
ist, das Tragische. Deshalb wird das auch alles nie passieren, was wir besprechen, leider.
Ja, nee, ich meine,
auch wenn ich es gerne spielen würde. Ich hatte irgendwann mal, als dieses Assassin's Creed Hexe vorgestellt wurde, was ja noch nicht, also ist angekündigt, das soll ja irgendwie zur Zeit der Hexenverfolgung, also so frühe Neuzeit, also in Deutschland oder das, was halt später Deutschland wurde, das Gebiet, spielen. Und irgendwie hat sich mein Gehirn eingeredet, dass das jetzt ein kleineres, lineareres Assassin's Creed wird.
Du findest keine Quellen mehr.
Es gab nie Quellen. Ich weiß, dass das keine Quellenbasis hat. Das war einfach nur ich, der gesagt hat, oh, das wäre cool, wenn das kleiner wäre. Und irgendwie hat sich das bei mir so als so eine interne Wahrheit jetzt eingeschlichen. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Wahrscheinlich ist es nicht so.
Vielleicht wäre es so, dass es Assassin's Creed total helfen würde, wenn es halt keine authentischen Schauplätze wären, sondern einfach irgendwas Fiktives, weil dann müssten sie nicht dieses gigantische Nachbauen immer irgendwie so nachverfolgen. Weißt du, was ich meine?
Ja, das wiederum würde ich sagen, ist zu sehr Kern dieser
Ja, findest du? Ja.
Ganz ehrlich, Assassin's Creed ist die Reihe, wo du in der Geschichte irgendwie auf wirklich realen Bauwerken rumläufst und Sachen machst. Also in Assassin's Creed in so einer Fantasy-Welt.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber andererseits muss ich auch sagen, ey, ich habe nie gedacht so, geil, ich wollte schon immer mal durchs antike Griechenland rennen, endlich oder so. Also weißt du, das ist nicht so.
Nee, aber es ist schon was anderes, ob du durch irgendeine Stadt turnst oder ob das Paris ist. Oder Venedig.
Ich kenne mich nicht so gut in Paris aus. Du kannst mir den größten Scheiß erzählen und ich denke, das ist Paris. Also weißt du, was ich meine?
Ja, das ist natürlich auch nicht exakt Paris, aber ne, so ein paar Sachen sind natürlich schon dann so nachgebaut, dass es reicht, damit es als Paris wahrgenommen wird.
Ja,
ich finde es dann schon wichtig, dass sie es genug nachbauen, dass es plausibel ist. Also da kommt man, glaube ich, schwer drum. Man kann aber natürlich einfach was Kleineres nehmen, weiß ich nicht. Göttingen oder
Hannover.
Heidelberg, Hannover. Das Expo-Gelände.
Assassin's Creed Hannover.
2010 auf dem Expo-Gelände in Hannover. Ja, finde ich gut.
Ich werde auch spielen. Warum nicht? Also,
ja, oder halt irgendeine Kleinstadt in Sachsen-Anhalt oder sowas.
Oh Gott.
Geht ja vielleicht auch.
Warum nicht? Ja, warum nicht?
Warum nicht? Warum nicht mal so? Könnte man bei GTA übrigens auch machen.
Stimmt.
Ich finde ja GTA auf dem Dorf ist immer noch ein komplett unbeackertes Feld. Also, ich komme ja vom Dorf, aus dem Sauerland.
GTA Sauerland,
GTA Sauerland. Also es spielt halt einfach irgendwie so, ne, in so einer Kleinstadt und du hast noch vielleicht so vier Dörfer drumherum.
Ach du Scheiße.
Und das ist halt einfach deine Spielwiese und du bist halt irgendwie so ein kompletter Dulli-Kleinstadt-Gangster, der irgendwie so weiß ich nicht, hinterm Getränkemarkt dealt oder sowas. Und dann wird er aber in so eine komische Mafia-Verschwörung reingezogen, die dann da irgendwie auf dem Dorf passiert. Und es müssen auch einfach alle irgendwie eine Leiche im Keller haben. Am besten im wortwörtlichen Sinne.
Ja.
Ganz ehrlich, wenn das jemals angekündigt wird, ich würde das,
das ist cool,
so hart spielen. Das wäre so unfassbar geil. Das ist, ja. Da wären so gute Sachen drin.
Auf jeden Fall. Du hast ja dann auch immer so irgendwelche Autofahrsequenzen auf der Landstraße. So.
Voll.
Da kann man viel machen. Übers Querfeld ein, übers Feld einfach und so. Und,
ey, warum? Hallo, Stoppelfeldrennen ist eine Institution im Sauerland. Ist kein Witz. Das ist literally das, mit alten Autos übers Feld brettern.
Ja. Also ja. Ich glaube, du bist da irgendwas ganz Geiles auf der Spur, ehrlich gesagt.
Ja, vielleicht sollte ich doch noch Game Director werden.
Kannst ja mal bei Rockstar pitchen, die Idee.
Unbedingt.
There's the Sauerland. Egal. Ich hatte noch die Idee, also Mass Effect kennen wir alle. Ja. Große Franchise, die machen ja auch was Neues. Die müssen ja quasi auch so ein bisschen rebooten. Da bin ich auch der Meinung, da muss man jetzt nicht unbedingt noch größer werden. Die hatten ja schon diese ganze Geschichte mit kleineren Open Worlds dann und so weiter und so fort. Aber dann habe ich auch da wieder gedacht, worauf reduziert man das Game eigentlich? Warum ist es eigentlich cool? Woran hat man am meisten Spaß? Und natürlich bin ich dann darauf gekommen, dass das Ganze eine Dating-Sim-Visual Novel sein muss.
Das dachte ich
mal. Weil scheiß auf den ganzen Rest. Also du hast einfach richtig geile Grafiken so, wo du dann halt die Figuren und so siehst und datest und dann hast du so ein paar Dialogoptionen immer und dann sehr, sehr viel Text, wie in den alten so. Weil ganz ehrlich, diese ganzen Action Einlagen von Mass Effect waren nie geil. Also wirklich, das war nie das cool.
Ich find's wahnsinnig witzig, dass du das sagst, weil ich ja Mass Effect 1 tatsächlich gespielt habe.
Ja.
Und ich habe es halt Jahre nach Release gespielt und eher so ein bisschen so nach dem Motto, ich muss das jetzt auch mal gespielt haben. Und irgendwann hatte ich es durch und habe mich gefragt, fanden das nicht alle immer wegen der ganzen Romanzen so geil? Ich habe halt die Hauptstory gespielt und habe halt überhaupt nicht gecheckt, dass man diese ganzen Nebenquests für seine Companions machen muss, damit es diese Romanzen gibt. Ich habe nichts davon mitbekommen.
Also ich finde das, also ich meine, wie gesagt, als Visual Novel kannst du natürlich auch noch ein paar andere Erzählstränge mit unterbringen, so, aber tatsächlich, ich habe das damals immer so gespielt und ich weiß, dass das unmoralisch ist, dass ich quasi immer so ein bisschen die Romanzen gesammelt habe. Also ich habe quasi eine Art Collection gemacht und wollte alle kriegen. Und das kann man, finde ich, heutzutage immer noch ganz gut so machen. Und deswegen, also ich meine, den ganzen anderen Kram brauche ich nicht. Einfach schöne Bilder dazu, die entsprechenden Textauswahlfelder, wo ich dann sagen kann, also die Sprüche auswählen kann, mit denen ich die Leute dann rumkriege oder eben nicht. Ja. Und gut ist. Also, warum nicht? Das ist der Weg, glaube ich, für Mass Effect. Also.
Ja.
Und das Gute ist, man könnte so die gesamte Legendary Edition, wie sie heißt, nochmal rebooten. Also, weißt du, nochmal ein Remake machen von allem. Einfach nur nochmal so runtergebeult auf diese Dating-Sims-Geschichten. Das wäre doch cool. Dann hast du das ganze Unwichtige hast du rausgelassen und hast nur das Wichtige quasi kondensiert zusammen. Nämlich die Dating-Geschichten.
Ja. Finde ich ganz witzig. Könnte man auch so ein bisschen, ich finde es gut, dass du diese Remake-Sache mit reingebracht hast, weil ich dachte dann so ein bisschen, ja, auch hier wieder, ne, jetzt bin ich so ein bisschen skeptisch, so ob das reicht, wenn man nur so ein paar Bilder macht. Aber du kannst es ja einfach komplett in einem Raumschiff spielen lassen.
Na,
du kannst den ganzen Rest des Spiels ja weglassen.
Kannst du 3D machen, stimmt.
Das Raumschiff und du hast deine Leute da drin und dann läufst du einfach nur da drin rum und redest mit denen.
Genau, und wenn du die dann durch hast, die Leute, dann kannst du ja einfach nochmal irgendwo landen und dann ist da wieder so eine Mini-Open, also nicht, ist ja nicht mal Umwelt, einfach so ein 3D-Level, wo du wieder durchrennst, dann kannst du wieder ein paar Leute gegeneinander ausspielen und halt daten. Also, was will man mehr? Also ich bitte dich.
Warum eigentlich nicht?
Und man kann das ja auch im übertragenen Sinne sehen, Dating, so, man kann ja auch so, wenn es denn sein muss, so Fraktionen daten, quasi.
Ja,
Ne? Und und dann diese, hast du halt natürlich auch im Hintergrund so ein Moralsystem, was das dann alles zusammenhält. Also ich bitte dich, mehr brauchst du nicht im Spiel.
Insofern, das ist eigentlich eine gute Idee.
Habe ich den, glaube ich, nicht? So ein paar Millionen gespart, die man mir gerne einfach direkt überweisen kann.
Sehr gut. Ja, es wäre auf jeden Fall wesentlich günstiger. Das kann man tatsächlich sagen. Ich finde vor allem den Hinweis gut, dass die Actionsequenzen nicht so geil sind. Deshalb kann man sie einfach weglassen.
Nee, das ist selbstverständlich.
Okay. Ja, die sind tatsächlich nicht so gut.
Nee, ich weiß nicht, ich habe damals
Wie gesagt, für mich bestand das Spiel aus denen.
Ja, ich glaube, Mass Effect 3 war das, da gab es ja auch so einen unsäglichen Wurmfortsatz-Multiplayer.
Mhm.
Das war ganz schlechte Thekenkost. So. Ich weiß nicht, warum man das dann noch dazu gemacht hat. Habe ich auch weil relativ das sein viel musste gespielt. Damals. Ja, ne, das war damals so. Damals war das so, dass,
alles
man,
hatte Multiplayer.
Dass man dann noch als DLC einen Multiplayer gebracht hat. So.
Ja.
Der nichts mit dem Spiel zu tun hatte, außer dass die Figuren so aussahen und die Waffen so waren wie im Hauptspiel.
Das ist aber witzig, ne? Du siehst das heute manchmal noch so, wenn ein neues Spiel rauskommt, so ein Singleplayer-Spiel, und dann Leute echt so, ja, nee, das hat ja gar keinen Multiplayer.
Ja, ja, gut.
Das ist halt so, was?
Aber das kommt, also das, ja, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass es halt eine andere Zielgruppe tatsächlich irgendwie ist. Und
ja,
eine Zielgruppe
wahrscheinlich
dann will,
schon.
Will dann mitmachen.
Nee, aber die sind auch so ein bisschen so, ja, nee, das spiele ich dann ja durch und dann habe ich ja gar nichts mehr davon. Das ist ja doof.
Ja, dieses elende.
Ich brauche jetzt einen Multiplayer, damit das länger hält. So.
Ja, ja.
Habe ich nie ganz gecheckt, aber bitte. Ich habe ein Spiel, was keinen Multiplayer hat, mir neu ausgedacht. Ja. Ich habe mir überlegt, wie denn The Witcher wohl sein könnte.
Da bin ich jetzt gespannt.
Wenn man das kleiner machen würde, als es in The Witcher 3 war. Weil ne, The Witcher 4 kommt ja und das wird dann wahrscheinlich noch größer und noch krasser und so weiter. Ich habe mir überlegt, es wäre eigentlich cool, wenn das mehr so wie Monster Hunter wäre. Also du bist, bist im Dorf, und weil das ist ja eigentlich dein Job. Du bist ja eigentlich der Monster Hunter schlechthin.
So, ne?
Es gab ein Crossover, ja. Du bist ja der Monster Hunter schlechthin eigentlich.
Ja.
Und es wäre halt voll geil, wenn du einfach so auch relativ kompakte Gebiete hättest.
Mhm.
So, die müsste man halt gucken, ob die wirklich nur für eine Mission dann sind oder ob die für mehrere taugen und du halt nicht direkt überall hin kannst. Das wäre dann noch so zu überlegen. Kann ja auch Höhleneingänge oder sowas geben.
Ja.
Und du hast halt immer Aufträge, die holst du dir irgendwie im Dorf oder in der Stadt. Das kann auch ein Menü sein eigentlich. Das muss gar nicht unbedingt eine Stadt sein, weil, ne, also das sind halt so Sachen, das ist halt in The Witcher 3 natürlich geil, aber wenn du jetzt sagst, es ist sowieso eine etwas andere Art von Spiel, wo es gar nicht so sehr um dieses riesige, ausufernde Ding geht, wo du ständig von allem abgelenkt wirst auch, sondern es ist fokussierter.
Ja.
Und du erzählst es entlang dieser Monsterjäger-Aufträge. Das ist so ein bisschen wie die Serie, das zumindest teilweise gemacht hat. Da gab es so jede Folge so ein anderes Monster.
Anfangs,
halt
ja.
So, ne? Genau, anfangs.
Ja.
Und das fand ich eigentlich ganz, ganz nett.
Cool,
und das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Du kannst es auch mit so einem Spurenlesesystem dann, und du machst so richtig so diese Vorbereitung, du musst deine Tränke machen,
genau,
du musst erstmal rausfinden, was
so
hast du hier zu tun.
Ja.
Du kannst sogar sowas machen, dass du erstmal so am Tag hingehst und so ein bisschen scouten muss und so beschatten muss und vielleicht Fallen stellen kannst. Und dann, wenn das Monster in der Nacht dann auftaucht, dann schlägst du zu und dann gehst du hin. So.
Mega.
Das kann ich mir richtig geil vorstellen. Und du kannst ja sogar den ganzen anderen Kram, für den The Witcher auch noch bekannt ist, den musst du ja nicht weglassen. Du kannst ja auch trotzdem Charaktere haben, mit denen du zu tun hast. Du kannst irgendwie Beziehungen haben, du kannst Intrigen haben. So. Das kannst du ja alles da einweben. Das hat die Serie nämlich auch gemacht. Die hat das immer aufgehängt an diesen Monsterjäger-Aufträgen, weil diese Monster ja auch, das sind ja nicht einfach nur Monster. Das sind ja irgendwie so Märchenfiguren und das sind ja auch häufig Allegorien auf irgendwelche ne, menschlichen Triebe und Sehnsüchte und so weiter. Und da kannst du eigentlich ziemlich geil auf verschiedenen Ebenen Sachen erzählen, indem du halt gegen diese Inkarnation von, weiß ich nicht,
klar,
Hunger antrittst und, ne, und dadurch irgendwie was löst und dadurch schaltest du irgendwas Storymäßiges frei. Und das kannst du dann so ein bisschen wie bei Hades vielleicht machen, dass du so ein Hub hast, wo du mit Charakteren reden kannst und wo die Story so weitergesponnen wird, der sich vielleicht auch verändert. Oder vielleicht reist du auch von Stadt zu Stadt. Das kann auch ein Menü sein. So. Ne, also da gibt es, finde ich, ziemlich viele Möglichkeiten, da eigentlich sehr große Teile des Spiels zu erhalten. Außer halt diese ganze, du bist so ein Typ, der durch die Welt reitet und überall was entdeckt.
Ja,
was aber, finde ich, eh nicht so gut zu dem Spiel. Also
nee, das hat
Geralt
auch nicht so viel Bock gebracht,
finde
ich. Also
geht.
Also insofern.
Ich finde auch, dadurch, dass überall Fragezeichen hingeklatscht waren, ist es auch so ein bisschen. Das ist übrigens auch was Avowed ganz gut macht. Du hast halt nicht überall Fragezeichen. Mhm. Du läufst halt einfach irgendwo rum und auf einmal denkst du, oh krass, eine Höhle. Dann gehst du rein und es ist irgendwie ein riesiger Dungeon, wo irgendwie am Ende ein Bosskampf ist und du kriegst geilen Loot, aber nichts davor, nichts hat dir den Hinweis gegeben, außer dass du zufällig diesen Eingang gesehen hast.
Ja, okay.
Das ist bei The Witcher halt häufig nicht so gewesen. Da war dann irgendwie ein Fragezeichen und du wusstest, okay, da wird schon irgendwas sein, da gehe ich jetzt mal hin.
Ja.
Ist auch eine Designschwäche, finde ich. Ist jetzt auch 10 Jahre alt, ne?
Ist,
so, ist
ja,
okay,
ist auch eine klassische Open-World-Designschwäche. Das ist jetzt nicht nur auf The Witcher bezogen.
Voll,
so, ne? Insofern, da haben ja jetzt auch andere Open-World-Spiele schon gezeigt, dass es auch anders geht. So. Aber das ist halt das Ding, ne? Dass du anfängst, irgendwann mehr oder weniger systematisch die Karte abzuarbeiten und die die stringente Erzählung durch die Main-Quests immer weiter in den Hintergrund treten, so ein bisschen. Und das Ganze ergibt dann teilweise auch nicht mehr so wirklich Sinn, wenn man es sich genauer anguckt. Insofern, ich finde die Idee mit dem Monster da total gut. Dass es schon mal das Crossover gab, finde ich fast schon ein bisschen schade, weil das
ja, aber ist da so hast du ja Geralt-Skin irgendwie die klassischen Monster Hunter Monster gejagt. Das ist ja ganz anders.
Also deine Idee ist original. Finde ich gut, ja. Also ich würde es kaufen, ich würde es auch wishlisten, insofern.
Ja, guck mal, sehr gut.
CD Projekt.
CD Projekt, wenn ihr noch ein Spin-off machen wollt.
Auf jeden. Würde ich richtig gut finden.
Ich stehe dafür nicht zur Verfügung, aber würde die Idee für einen gewissen Betrag bereitstellen.
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit heute wollten wir ein bisschen kürzer machen. Das haben wir uns gegenseitig versprochen. Also ich mache jetzt nur noch eins.
Ja,
ich hatte zwar noch eine andere ziemlich gute Idee, nämlich, also das hatte mit Spider-Man zu tun und so einem Art Funracer mit Stunt-Punkten, wenn man Tricks macht, aber egal. Das meine ich jetzt gar nicht, sondern natürlich musste ich mir Gedanken machen über die Metal Gear-Reihe.
Auch schön.
Das Einfache ist, dass natürlich bei Kojima Games weglassen total einfach ist. weil du zuerst mal diese konvolute, beschissene 6,5-Stunden-Story beziehungsweise 6,5-Stunden Video-Animationsgeschichte einfach weglassen kannst, die niemand interessiert, die keiner versteht. Das
kannst du richtig gut kürzen bei Kojima.
Voll. Genau, weil die Geschichte versteht ohnehin kein Schwein. Stattdessen würde ich das so ein bisschen auch sehr mit begrenzten Leveln machen. Ich habe davon irgendwann schon mal erzählt, aber es gab auf dem C64 das Spiel Airborne Ranger. Mhm. Das war eines meiner Lieblingsspiele damals. Das war so, du hast ein Level gehabt, da bist du gestartet, indem du mit einem Fallschirm abgeworfen wurdest über einer Map und du bist quasi ganz oben an der Map bist du abgesprungen und dann bist du einmal über die ganze Map nach unten gesegelt. Was der Effekt davon war, dass du die Map schon mal gesehen hast, während du da runterflogst. Du bist ganz unten gelandet und musstest dich dann wieder bis ganz oben durchkämpfen.
Und hast richtig witzige Verschränkung von Ebenen irgendwie, ne? Weil du fällst
ja
eine zweidimensionale Ebene
total
entlang nach unten dann läufst du aber auf der zweidimensionalen Ebene wieder hoch.
Absolut.
Das ist super weird.
Es war natürlich auch 2D, beziehungsweise so eine Art Fake-3D, wenn man das schon so nennen konnte. Und du bist dann halt, wie gesagt, so, hast dich da so durchgekämpft, konntest auch sneaken, also du konntest einfach auf den Boden legen, dich und dann hochrobben. Mhm. Da kamen dann immer vereinzelt Soldaten, die du dann abgemurkst hast und konntest auch so Ausrüstungspacks einsammeln, die natürlich auch von Flugzeugen abgeworfen wurden. Und oben war dann halt irgendwie, ganz oben war so eine Hütte oder ein Ziel, was du dann befreien musstest oder sonst irgendwas. Du konntest Granaten schmeißen, irgendwelche Sachen in die Luft jagen und so. Und letztlich könnte man sowas in der Art bei Metal Gear in 3D ja auch machen, dass du quasi nur eine ziemlich beschränkte Map hast, wo du quasi einmal von unten nach oben oder von links nach rechts oder so einmal durch musst und am Ende der ganzen Geschichte, also wie du da hinkommst, ist egal. Du kannst es total Stealth machen, musst du aber nicht, kannst dich auch durchballern wie, keine Ahnung, Rambo. Sachen einsammeln, die auf dem Weg liegen und peng, das ist es eigentlich. Also das ist das, was mir ja, also ich muss ja sagen, Metal Gear 5, okay, die haben es bis auf diese überkandidelte Scheiß-Story gut gemacht. Es ist einfach, es war zwar eine Open World, aber die war sehr kondensiert auf einzelne Missionen, die an verschiedenen Stützpunkten war, die du dann halt lösen konntest, wie du wolltest. So. Aber auch da kann man ja schon sagen, der ganze Open World-Teil, ja meine Güte, also den kann man eigentlich auch weglassen und nur diese Stealth-Mission nehmen. Die hat da jetzt irgendwie nicht so viel zu beigetragen, außer dass du so ein bisschen aggressiver natürlich dann in Afghanistan unterwegs warst. Du konntest auf dem Pferd reiten, juhu. All das ist eigentlich also nicht so nützlich gewesen. Wenn Kojima sich nicht von seinen Zwischensequenzen loseisen möchte, kann er sie natürlich auch zwischen diesen Missionen, wenn er will, einbauen. Meine Güte.
Das wird dann mal wieder teuer.
Ja, aber ne, der feine Herr, den zu überreden, wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. Wenn ich sie skippen kann, ist ja gut. Aber ich muss sagen, also auch bei Snake Eater damals, soweit ich mich noch daran erinnern kann, das ist gefühlt schon 650 Jahre her, fand ich das Coolste, dann halt durch den Dschungel zu eimern und mit dem, was ich hatte, mit dem, was ich fand, zu überleben, bis ich das nächste Ziel erledigt habe. Und das wäre so ein Szenario. Also Airborne Ranger, C64, kann ich euch mal empfehlen, euch das bei YouTube mal anzugucken. Es muss ja nicht C64 2D-Grafik sein, aber so das Spielprinzip an sich, glaube ich, das ist eine Idee.
Coole Idee.
Ne?
Finde ich gut.
Ja, siehst du, sag ich doch.
Kann ein bisschen Fokus kann da sicherlich schaden. Ich habe übrigens auch über das Stranding nachgedacht. Da ist mir leider auch nichts eingefallen.
Ja.
Wie man das, weil das lebt wirklich davon, dass du halt diese Welt hast. Aber also man könnte tatsächlich bei den
Cutscenes. Das ist ja auch ein neues Genre.
Sehr viel Geld
sparen. Das ist ja auch ein ganz eigenes Spielgenre.
Ja, absolut.
Stranding.
Also bei den Cutscenes könnte man tatsächlich, glaube ich, viel Zeit und Geld sparen.
Ja.
Wobei ich sagen muss, das ist ein genereller verspäteter Disclaimer zu allem in dieser Folge, glaube ich. Ob die Einsparpotenziale wirklich da liegen, wo wir sie jetzt vorschlagen,
stimmt.
Sei mal dahingestellt. Keine Ahnung, ob es wirklich einfacher ist, mehrere unterteilte Monster Hunter Gebiete zu machen als eine Witcher Open World.
Das ist richtig.
Ich stell's mir nur so vor.
Disclaimer, wir haben absolut keine Ahnung, von wir sprechen. Das ist so.
Ja. Ein bisschen schon, aber nicht allzu viel. Ich hab eben gedacht, ich fände es eigentlich geil, wenn wir einen AAA-Entwickler oder eine Entwicklerin kennen würden,
ja,
die einfach auf die Ideen reactet und sagt, das ist kompletter Unsinn, das würde überhaupt keine Arbeit sparen.
Lustig. Ja,
das würde
lustig.
Einfach nur mehr Arbeit machen, aber für eine andere Abteilung. Ja. Fände ich ziemlich spannend, falls ihr hier so jemand seid oder so jemand kennt,
ja,
und da,
ja,
Bock drauf habt.
Oh, unbedingt, das wäre so toll.
Ich fände es sehr lustig.
Das fände ich mega. Also ich würde
mich ja auch ein Bildungsauftrag.
Total. Ich würde mich auch sehr gerne von denen in Grund und Bogen kasteien lassen.
Auf jeden Fall.
Komplett. Cool.
Komplett. Fände ich mega interessant.
Die dürfen mich auch durchbeleidigen. Ist völlig okay.
Ja, vielleicht. Wir bleiben zivil, aber interessant wäre es trotzdem. Mero, ich habe auch tatsächlich jetzt gar nicht unbedingt selber noch eine dritte Idee mitgebracht. Ich habe eben noch so ein bisschen überlegt, ob mir was zu Skull and Bones einfällt, das ich leider nie gespielt habe.
Ja.
Ich glaube, dem Spiel hätte es gut getan, wenn man es frühzeitig abgebrochen hätte.
Definitiv, das wäre der Hack gewesen.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist am Ende niemand mehr glücklich dran geworden.
Da hätte man sehr viel Geld mit eingespart. Wahrscheinlich hätte man dann auch Plus gemacht mit dem Spiel.
Ja, oder ich weiß es nicht, irgendwie dann vielleicht doch an Assassin's Creed Black Flag 2.
Ist das noch online
eigentlich?
Ich weiß
nicht. Oder man. Ich gehe davon aus, ja.
Krass.
Ich weiß auch gar nicht, ob das so. Also, ich weiß nicht, wie es sich verkauft hat, aber es kann sich eigentlich nicht so verkauft haben, dass es Gewinn gebracht hat. Das ist eigentlich nach der Entwicklungszeit überhaupt nicht mehr möglich. Und
das kann sich auch nicht rechnen, jetzt das noch am Leben zu erhalten und dafür Content zu machen. Also ganz ehrlich, glaube ich nicht.
Ich weiß nicht, ob die da noch was für machen oder ob sie es einfach nur online lassen, damit die Leute es spielen können.
Ja. Wow.
Das weiß ich nicht.
Wahrscheinlich haben die voll die krasse
Roadmap. Vielleicht kommt es auch in 3 Monaten auf einmal diese, genau, auf einmal die Nachricht, Skull & Bones ist jetzt voll geil. Okay. Interessant. Guck mal, ich gucke das jetzt einmal live nach.
Ja, bitte. In der Zeit erzähle ich noch, ich hatte nur noch eine ganz lose Idee. Ich hatte noch überlegt, wie wäre das, wenn man Uncharted runterdampft. Ich fand Uncharted, da waren diese Umgebungsrätsel immer ganz cool. Wenn man Uncharted runterdampft zu Myst einfach. So mäßig.
Ja, sehr gut.
Aber dann ist mir auch eingefallen, klar, diese Ballereien und so, die waren schon auch immer irgendwie wichtig.
Hm. Ja.
Aber okay, war nur eine halbe Idee.
Also irgendwie, ist länger nichts mehr passiert.
Aber es existiert noch, okay. Wir könnten mal gucken.
Es existiert irgendwie noch. Und
Was bei Steam an die Zahlen so sagen, allerdings werden die dann wahrscheinlich sagen, auf Ubisoft Connect spielen das halt so viel mehr Leute, aber.
Ja. Also, ja, ich habe auch über Beyond Good and Evil nachgedacht, aber dann dachte ich, komm. Was soll's? Ja.
Sorry. Was soll es? Genau. Ja. Alles Klärchen.
Gut. Aber ich hätte durchaus Lust, einiges hiervon zu spielen.
Definitiv. Also wie gesagt, wenn ihr EntwicklerInnen seid und entweder Sachen davon umsetzen möchtet oder uns erzählen möchtet, warum das Bullshit ist, dann setzt euch unbedingt mit uns in Verbindung. Wir warten darauf, euer Feedback zu hören. Da freuen wir uns ganz gewaltig drauf.
Das Dumme ist ja, Miro, fällt mir gerade ein.
Ja.
Ich glaube, da wir die Sachen jetzt hier besprochen haben, kann man die gar nicht mehr umsetzen. Weil rechtlich ist das dann schwierig.
Ja, ich werde jetzt nicht sagen, dass ich von allen Ansprüchen zurücktrete. Das,
Falls jemand GTA 7 wieder in 2D machen möchte.
Aber dennoch, mal rein hypothetisch, theoretisch darauf zu reagieren, das muss doch irgendwie möglich sein. Jetzt kommt, springt man mal in den Schatten. So.
Vielleicht.
Okay.
Gut.
Wir müssen jetzt ins
in
Bett.
In diesem Sinne,
Insofern,
ich spiele jetzt noch Avowed. Nein, ich gehe ins Bett.
Alles klar. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Ciao.
Das war Level Cap Radio Folge 145. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik oder Spieletipps gehen an levelcapradio@gmail.com. Schaut auch gerne auf unserem Patreon vorbei, patreon.com/levelcapradio. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.